Ich merke ja immer, dass die Tour de France näher rückt, wenn die Hobby-Radsportler beim Training noch ernster dahin blicken als sonst. Auf jeden Fall steigt bei mir die Spannung, denn am Wochenende startet ja das Radsportereignis des Jahres. Und was uns da in diesem Jahr erwartet, weiß keiner besser als Holger Gerska, der Radsportexperte der ARD. Hallo Holger.
Hallo und danke für die Blumen.
Ja, gerne. Welchen Stellenwert die Tour de France bei den Radprofis hat, das hat Georg Steinhauser, der gilt ja als eines der größten deutschen Talente und ist Neffe von Jan Ullrich, auf den Punkt gebracht. Der 24-Jährige startet in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Tour de France.
Man wird oft gefragt, ah ja, was arbeitest du? Ah ja, ich bin Radprofi. Ah, fährst du die Tour de France? Und dann sage ich immer, nee, ich bin Giro gefahren. Und dann freut es mich einfach, dass ich dann einfach sagen kann, ja, ich bin die Tour de France gefahren.
Ja, Holger, das ist, glaube ich, auch deine Erfahrung. Ne? Also für Radsportler ist die Tour, da kommt nichts ran. Das ist das Nonplusultra.
Ja, jein. Es ist vor allem eine deutsche Sichtweise. Ne? Also das sieht man in anderen Ländern ganz anders. Und da wird jemand, der den Giro gefahren ist, die gleiche Anerkennung bekommen. Hierzulande werden die Radprofis unterschieden nach, du bist ein Tour de France-Fahrer und du bist kein Tour de France-Fahrer. Käme in keiner anderen Sportart vor. Man würde ja auch nicht beim Tennis nicht sagen, du bist ein Wimbledon-Spieler und du bist ein French Open-Spieler. Aber das ist etwas, was wir auch Jan Ullrich, glaube ich, zu verdanken haben in An- und Abführung, dass es diese Konzentration auf dieses eine Ereignis gibt. Aber klar, ja, es ist, so wie für die Tennisspieler Wimbledon, ist für die Straßenradsportler die Tour de France das wichtigste Rennen im Jahr. Für die männlichen wohlgemerkt, für die weiblichen ist sportlich eigentlich der Giro d'Italia immer die wichtigere Adresse gewesen. Und Georg Steinhauser, der beim Giro d'Italia immerhin eine Etappe gewonnen hat vor 2 Jahren, ist es jetzt natürlich auch wichtig, dass er dann allen anderen erzählen kann, ich bin einmal die Tour de France gefahren. Ist aber trotzdem fatal in Deutschland die Sichtweise, oh, beim Giro eine Etappe zu gewinnen, ist weniger wert als bei der Tour de France mitgefahren zu sein.
Ja, das macht auch Sinn, weil das sind ja auch wirklich knüppelharte Etappen, die wir da haben. Nochmal kurz über Georg Steinhauser. Der ist ja auch im Frühjahr Dritter geworden bei Paris-Nizza. Das ist ja auch außergewöhnlich. Und sein Onkel Jan Ullrich sagt über ihn, wenn er gesund ist und durchtrainieren kann, ist er auch für Großes bereit. Womit rechnest du, wenn der jetzt das erste Mal bei der Tour mitfährt? Und wie schätzt du das ein? Wie groß ist der Druck für den, der Neffe von Jan Ullrich zu sein?
Ich glaube gar nicht. Ich glaube, er ist ganz froh, dass er nicht den Nachnamen trägt. Sein Vater Tobias Steinhauser war übrigens auch ein erfolgreicher Radprofi, auch meistens beim Giro, ist aber auch die Tour de France gefahren. Und ich glaube, er wird eher mit seinem Vater in Verbindung gebracht auf Basis dieses Nachnamens. Für Georg Steinhauser beim ersten Mal Tour mit seiner amerikanischen Mannschaft IF kommt es sicherlich darauf an, Ben Healy zu unterstützen. Das ist deren Kapitän. Der hat im vergangenen Jahr das gelbe Trikot und hat auch für einen Etappensieg gesorgt und er ist die Nummer 1 in dieser Mannschaft. Aber Steinhauser selber hat natürlich auch Potenzial, aus einer Ausreißergruppe heraus für Furore zu sorgen. Das hat er beim Giro-Etappensieg gezeigt und mit der Konstanz auch im Frühjahr bei Paris-Nizza. Also ist sicherlich kein absoluter No-Name, der da sein Debüt feiert, sondern es ist einer, auf den man noch achten kann.
Ja, Holger, wie ist denn das eigentlich jetzt für dich? Das habe ich mich gefragt. Du warst so viele Male mittendrin, also hast unfassbare Zielankünfte reportiert. Welchen Stellenwert hat denn für dich eigentlich nach all den Jahren die Tour? Und bist du eigentlich vom Start noch aufgeregt?
Nee, aufgeregt nicht mehr. Aber es ist ja so, dass nie irgendetwas gleich ist. Also wenn man bei anderen Sportereignissen dabei ist, dann weiß man etwa, wie das abläuft. Aber bei einer Tour de France ist es jedes Mal anders. Wir fahren jetzt dieses Jahr nach Barcelona. Dort beginnt alles mit einem Mannschaftszeitfahren. Das hat man am ersten Tag auch noch nicht. Und dann sieht man auch wieder völlig neue Etappenorte, hat immer andere Abläufe. Und das Unvorhersehbare ist ja beim Radsport, dass man nie weiß, was in der nächsten Minute passiert. Alles kann anders aussehen, vor allem natürlich durch Stürze, aber auch durch erfolgreiche Ausreißversuche. Beim Fußball, wenn es 4-0 steht zur Pause, dann weiß man in 99,9% der Fälle den Sieger. Das ist beim Radsport eben überhaupt nicht der Fall und das macht den Reiz aus. Speziell der Tour natürlich, aber ich bin ja auch einer, der bei den Klassikern unterwegs ist und der durchaus auch Weltmeisterschaften im Radsport zu schätzen weiß. Es macht im Prinzip das Gesamtbild dieser Sportart.
Ja, und bevor wir jetzt über weitere Favoriten und die Strecke reden, du hast es gerade schon angedeutet, beziehungsweise, dass es mit Mannschaftszeitfahren losgehen, müssen wir natürlich über die Hitze reden. Und auch bei uns, da wissen wir jetzt, was es heißt, rekordverdächtige Temperaturen zu haben oder damit klarzukommen. Letzte Woche hatten wir in Frankreich Temperaturen über 40 Grad. Bei der Tour war es ja in der Vergangenheit auch schon richtig heiß. Was glaubst du, welche Rolle spielt die Hitze in diesem Jahr bei der Tour de France? Und vielleicht auch noch nachgefragt, wie bereiten sich Profis darauf vor?
Ja, es ist tatsächlich ja so, dass es über die Jahre bei allen Rennen, die man so sieht, fürs Klassiker mal ausgenommen, immer peu à peu ein bisschen wärmer geworden ist und die Radsportler sich schon ein bisschen daran gewöhnen. Also sie trainieren unter diesen Umständen. Das Ganze begann in diesem Jahr im Januar bei Rekordtemperaturen in Australien bei der Tour Down Under. Da gab es auf Basis der Hitze auch Unfälle, beispielsweise dadurch, dass die Kängurus völlig durcheinander waren und ins Feld gesprungen sind und dort Massenstürze ausgelöst haben. Auch das gehört dazu. Kängurus haben wir jetzt nicht in Frankreich, aber 40 Grad gab es auch schon. Ist immer ein bisschen ein Unterschied, ob man im Gebirge ist. Also am Anfang in Barcelona sind jetzt 30 Grad vorausgesagt, dann geht es in die Pyrenäen. Das ist nicht das Thema, aber dann geht es halt rund ums Zentralmassiv her. Und mal schauen, wie es dann da wird in der zweiten, dritten Tourwoche. Es gibt allerdings auch im Radsport ein Reglement. Also man kann Etappen einkürzen beispielsweise, wenn es wirklich zu heiß werden sollte. Nichtsdestotrotz sind alle darauf vorbereitet, weil sie schlicht und ergreifend ja auch unter diesen Bedingungen trainieren und angefangen im Januar in Australien, dann im Februar, wenn die meisten Rennen in Arabien stattfinden, auch an diese Bedingungen wirklich gewöhnt sind.
Ja, mich hat ja ehrlich gesagt Diane Lippert beeindruckt. Die hat zur Vorbereitung auf die Tour, ist sie die Tour de Suisse gefahren und das war ihr erstes Hitzerennen in diesem Jahr.
Deswegen war es ein bisschen Hitzeschock. Ich hatte 10 Rekorde von der Herzfrequenz heute. Aber klar, war auch ein harter Tag. Ich war in der Spitzengruppe und es ging einfach nur hoch und runter.
Also ein anstrengender Kurs. Aber ich habe so gedacht, mein Gott, 10 Rekorde bei der Herzfrequenz, das klingt schon so ein bisschen grenzwertig, oder?
Ja, dann sie ist auch dann wahrscheinlich auch eine Ausnahme, weil letztlich wirklich fast alle ja auch irgendwo schon Hitzerennen gefahren sind. Aber sie hat einen anderen Saisonaufbau, fährt für die spanische Movistar-Mannschaft. Und ich dachte eigentlich bei ihr, sie lebt ja auch inzwischen in Spanien, dass sie sich ein bisschen näher schon mit der Hitze vertraut gemacht hat, aber offensichtlich nicht unter Rennbedingungen. Ja, und sowas ist dann auch immer eine Frage. Erstens, steht die Luft oder kommt ein Wind? Kommt der irgendwo von links, von rechts oder von hinten oder von vorn? Dann gibt es natürlich auch ein bisschen zumindest Fahrtwind. Das unterscheidet ja Radsportler von beispielsweise Läufern, die ja deutlich mehr gefährdet sind bei Hitze. Und nichtsdestotrotz, man sollte schon auf Puls und Herzfrequenz achten.
Ja, Holger, nochmal ganz kurz abschließend. Was meinst du, wenn wir diese rekordverdächtige Hitze haben, also wird es eigentlich immer entscheidender, wie ich bei einem Rennen oder wo ich da lande, wo ich mich platziere, wie ich mit der Hitze klarkomme? Also zumindest bei Rennen, die jetzt eben im Sommer stattfinden?
Ja, definitiv. Der eine kann Kälte ab, der andere kommt mit jeden Bedingungen klar. Da gibt es extreme Unterschiede. Das ist ja bei den Radsportlern nicht anders als bei dir und mir. Das ist so. Und trotzdem kann man das natürlich in gewisser Weise trainieren. Es gab ja auch Weltmeisterschaften, beispielsweise im Radsport unter Extrembedingungen. Die waren auch mal in Doha. Da haben sich Fahrer tatsächlich auch mit voller Montur und dem Trainingsgerät in die Sauna begeben und haben dann bei 80 Grad versucht, mal ein bisschen zu strampeln. Auch sowas ist eine Art der Vorbereitung, um darauf vorbereitet zu sein. Und nichtsdestotrotz, 40 Grad bei der Tour de France ist nicht neu. Muss man mal schauen. Es wird eben peu à peu immer ein bisschen wärmer. Wie das in diesem Jahr aussieht, vorbereitet sollte man auf jeden Fall sein.
Ja, und das werden die meisten, glaube ich, auch getan haben. Noch ein ganz anderer Aspekt, wo wir gerade bei Liane Lippert waren. Bei der Tour de Suisse sind Frauen und Männer am gleichen Tag gestartet. Hältst du das auch bei der Tour mal für möglich?
Ich würde das ausschließen. Das hat es mal gegeben als Experiment, bevor die Tour de France Femme wiederbelebt wurde, also die Tour de France der Frauen, hat man das immer mal für 1-2 Tage mit den Männern versucht, gemeinsam zu organisieren. Es gab mal eine Etappe in den Alpen für die Frauen und anschließend die Männer. Es war ein organisatorisches Volldesaster, weil letztlich muss man immer bedenken, das Ziel ist an derselben Stelle. Die Männer starten dann woanders, deren Mannschaftsbusse müssen irgendwie das Ziel erreichen, aber das geht nicht, wenn eine Straße abgesperrt ist, auf der die Frauen unterwegs sind. Hier bei der Tour de Suisse hat man das sehr speziell gemacht, nämlich Start und Ziel war immer an derselben Stelle. Das wird bei der Tour de France natürlich nicht funktionieren, kommt man nicht vom Fleck, kann man an 5 Tagen Tour de Suisse machen. Deswegen ist die Rundfahrt von 9 auf 5 Tage geschrumpft. Das ist kein Ansatz für die Tour de France. Das ist zu viel Aufwand, weil letztlich für ein Frauenrennen oder wie auch immer, in welcher Reihenfolge man es macht, die Strecke schon abgesperrt sein muss und auch selbst jetzt aus der pur egoistischen Sicht von uns Reportern, wir müssen halt irgendwie irgendwann mal zum Ziel. Und wenn da ein Frauenrennen stattfindet, müssten wir praktisch vor dem Frauenrennen, und wir haben jetzt schon 16-Stunden-Tage, dann haben wir wahrscheinlich 20-Stunden-Tage und dann werden die Ersten irgendwann mal mit dem Auto in der dritten Tourwoche irgendwo gegenfahren und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Es geht logistisch leider nicht.
Ja, organisatorisch nicht machbar. Holger, jetzt kommen wir mal zu den Plätzen 1 bis 3, also im Vorjahr. Ne? Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und Florian Lipowitz haben beeindruckende Leistungen, finde ich, bei ihren Generalproben jetzt hingelegt. Ist das außergewöhnlich? Weil sonst hat man immer das Gefühl, dass irgendwas bei der Vorbereitung schief gelaufen ist. Aber diesmal habe ich das Gefühl, ist bei allen dreien eigentlich alles rund gelaufen.
Ja, wenn man sich auf die drei konzentriert, das tut nicht jeder. Also es ist schon so, dass der Favoritenkreis von dem einen oder anderen ein bisschen weitergezogen wird. Aber richtig ist natürlich, die beiden Top-Favoriten sind Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Oft genug hatte einer von beiden ein gewisses Wehwehchen. Seit 2021, also seit jetzt 6 Jahren, waren sie nie schlechter als Zweiter. Also einer war Erster, einer war Zweiter in unterschiedlicher Reihung. 2-mal hat Vingegaard gewonnen, 4-mal Tadej Pogacar. Und von daher kann man schon sagen, dass Jonas Vingegaard mit seiner sehr speziellen Vorbereitung, er hat den Giro d'Italia gewonnen. Er ist also da schon mal 3,5 Wochen gefahren, danach kein einziges Rennen mehr. Und Tadej Pogacar mit ganz, ganz wenig Rennkilometern, weil er sich wirklich nur Frühjahrsklassiker ausgewählt hat und als einzige Rundfahrt die Tour de Romandie, die aber auch nur 6 Tage dauert. Und seitdem auch wirklich nur sehr, sehr dezent. Und jetzt natürlich die Tour de Suisse in der Vorbereitung, das waren aber auch jetzt nur 5 Tage und der kommt mit nicht mal 20 Renntagen zur Tour de France. Das ist Vingegaard allein beim Giro gefahren und hat davor auch noch Rundfahrten gewonnen, wie beispielsweise Paris-Nizza. Also es sind sehr unterschiedliche Ansätze, aber richtig, beide haben ihren Vorbereitungsplan fast komplett umsetzen können. Es gibt bei Pogacar eine Einschränkung. Seine Lebensgefährtin ist bei der Tour de Suisse sehr schwer gestürzt und er wollte jetzt in ihrer Nähe bleiben und hat deswegen jetzt auf das letzte Höhentrainingslager vor Beginn der Tour verzichtet.
Ah, okay. Und wenn man jetzt nochmal Florian Lipowitz rausnimmt, der sagt ja von sich selbst, er will seinen Erfolg vom Vorjahr mit Platz 3 wiederholen. Traust du ihm das zu?
Grundsätzlich ist es ihm zuzutrauen. Es gibt natürlich wie bei allen Dingen eine Papierform. Es gab Rennen im Frühjahr, wo man im Prinzip so ein Reißbrett anlegen kann. Danach wäre er in so einer imaginären Rangliste die Nummer 5, war er aber voriges Jahr auch und ist Dritter geworden. Klar ist, nicht jeder wird in Topform Paris erreichen. Der ein oder andere wird auch sturzbedingt ausscheiden. Das liegt in der Natur der Sache. Er war chancenlos gegen Pogacar und gegen Vingegaard, auch gegen den jungen Franzosen Paul Sexas, der dann neu sozusagen mit dazugehört und den sehr, sehr viele aufs Podium tippen. Von seinem Potenzial her muss man das in jedem Falle tun. Und dann kommt als Vierter auch noch Isaac Del Toro ins Spiel, der jetzt das wichtigste Vorbereitungsrennen gewonnen hat in Frankreich. Der fährt für die Mannschaft von Tadej Pogacar. Da muss man mal schauen, ob die ihre Nummer 2 auch noch aufs Podium hieven wollen. Der Mexikaner hat allemal das Potenzial und dann käme sozusagen Florian Lipowitz und dann kommt aber auch noch eine Handvoll Rivalen dahinter im eigenen Team. Remco Evenepoel, der Olympiasieger und Zeitfahrweltmeister, der auch schon Dritter der Tour de France war, der Spanier Ayuso beispielsweise, und da könnte ich jetzt noch 3, 4 andere Namen aufzählen, versteht, dass die Strecke Florian Lipowitz entgegenkommt. Die Entscheidung wird sicherlich erst in den Alpen fallen, in den letzten 3, 4 Tagen der Tour. Und wenn er bis dahin halbwegs dabei bleibt, dann hat er die Chance. Im Grundsatz spielt er mit ums Podium, aber wenn er Vierter oder Fünfter werden sollte, wäre das aus meiner Sicht zumindest keine Enttäuschung. Er selber sagt, Ja, er will Dritter werden, muss er auch, weil er nominell natürlich Kapitän seiner Mannschaft ist und das Team Red Bull hat es ausgegeben, bei jeder Grand Tour, und dazu gehört auch die diesjährige Tour de France, auf dem Podium zu landen.
Ja, Holger, du hast es schon angedeutet, also wen du so einschätzt, also wer zum Beispiel auch vielleicht Tadej Pogacar schlagen könnte. Ich fand einen interessanten Aspekt im Podcast von Jan Ulrich und Rick Zabel, und zwar Jan Ulrich ist fasziniert von der Leichtigkeit, mit der Pogacar bei der Tour de Suisse allen davongefahren ist.
Ganz relaxed, also als wenn er, also mir kommt das wirklich so vor, das sagen ja viele Profis, dass das Training schwerer ist als die Rennen. Also bei Pogi kommt es mir auch alles so vor, der fährt da so easy und leichter allen davon.
Ja, was hältst du von der These? Also, dass das Training inzwischen härter ist als die Rennen und die Profis, jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, dann nur noch abliefern müssen?
Ja, es sieht bei ihm tatsächlich manchmal so aus. Bei der Tour de Suisse war es wirklich extrem, muss man allerdings sagen. Die Namen, die ich jetzt gerade aufgezählt hatte, die erweiterten Podiumskandidaten, die waren alle nicht dabei, haben alle irgendwelchen anderen Vorbereitungsrennen den Vorzug gegeben, vielleicht auch, um ihm ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Aber das sah wirklich spielerisch leicht aus. Er muss inzwischen gefühlt gar nicht mehr beschleunigen, sondern fährt einfach mal sein Tempo, blickt sich um und plötzlich ist der Rest nicht mehr zu sehen. Das wirkte auch natürlich in den vergangenen Jahren so. Bei der Tour letztes Jahr quälte er sich den einen oder anderen Tag, hatte am Ende aber trotzdem Minuten Vorsprung, vor allem im Herbst bei den großen Eintagesrennen, bei den Siegen, unter anderem bei der Weltmeisterschaft, da wirkte er wirklich extrem überlegen und bei ihm sieht es sehr, sehr leicht immer aus. Ich weiß nicht, wie viel Schauspielerei dabei ist, aber man hat wirklich manchmal das Gefühl, er muss sich so viel weniger anstrengen als alle anderen, um gleich schnell zu fahren.
Ja, ich höre bei dir auch raus, Holger, das wird ja wirklich spannend, ob da jemand in der Lage ist, bei Pogacar da dran zu bleiben. Vielleicht noch abschließend zur Strecke, du hast es anfangs schon mal angedeutet, also es geht ja los mit Mannschaftszeitfahren. Was für eine Choreografie haben wir ansonsten in diesem Jahr, beziehungsweise wie schwer wird das Ganze werden?
Es ist ziemlich schwer, weil es gibt deutlich über 50.000 Höhenmeter, schwerer als der Giro d'Italia, das ist bei der Tour de France selten. Es gibt eigentlich nur 5 Chancen für die Sprint. Das waren auch mal 8, das war noch beim Giro mehr. Es ist dennoch so, dass es weder in den Pyrenäen noch im Zentralmassiv jetzt die ultraschweren Etappen gibt, wo man jetzt sagt, da fällt schon eine Vorentscheidung, aber dennoch geht es am Ende immer mal berghoch und es gibt immer die Chance auch zu testen, ob die Rivalen gerade mal einen schlechten Tag haben. Zentralmassiv hat 2 wirklich hochinteressante, auch landschaftlich tolle Etappen und es spiegelt sich dann, das Kräftemessen sicherlich vor allem in den Alpen an den letzten Tagen, mit 2-mal Alpe d'Huez als Etappenziel, einmal von hinten sozusagen und einmal über den klassischen Anstieg. Das wird sicherlich der Scharfrichter und dann geht es wie immer in Paris zu Ende.
Holger, ich danke dir sehr für das Interview und wünsche dir dann auch ganz viel Vergnügen bei der Tour.